ARD.
Neue Woche, neue Politikum-Ausgabe. International hat der Klimaschutz ja gerade keinen so leichten Stand, politisch gesehen. Tragen den aktuell eher die Unternehmen, weil die den Wandel schon so in der Pipeline haben. Es geht so, sagt unsere Gesprächspartnerin. Da ist schon noch viel Greenwashing im Spiel. Und ich habe gedacht, da seien wir schon lange drüber weg. Diskutieren wir. Außerdem, die Bundeswehr sucht Freiwillige. Ist die Truppe überhaupt modern genug für die junge Generation? Da schauen wir uns mal ein Versprechen an, das vor 10 Jahren gegeben worden ist. Bevor wir die großen Themen angehen, muss ich aber kurz was sagen zu Friedrich Merz. Ich glaube, Friedrich Merz braucht eine kleine Umarmung.
Politikum, der Meinungspodcast.
Mit Max von Malotki, guten Tag. Erinnern Sie sich noch, wie die junge Union Friedrich Merz gefeiert hat auf dem Weg ins Kanzleramt? Ja, am Anfang der Beziehung hat man noch die rosa-rote Brille auf. Am Wochenende hat er auf dem Parteitag der Jungen Union deutlich Kontra gekriegt. Die haben ihre Stimmen im Bundestag ja, um die Rentenreform zu blockieren und geben sich hart. Merz übrigens auch.
Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein.
Ja, da ist einer trotziger als der andere. Die älteren Kollegen in der Podcast-Crew haben wissend genickt, ab einem bestimmten Alter nehme der Hang zu einer pubertären Trotzigkeit wieder zu. Also ist die Frage, ob sich Merz und die junge Union näher sind, als sie glauben. Sagen wir es so. Ich glaube, er fühlt es noch nicht, diese Nähe. Die Liebe und den Respekt, den holt er sich mit seinem traurigen Hundeblick an anderer Stelle. Zum Beispiel beim Wirtschaftsgipfel der SZ.
Vielen Dank, dass ich zum 6. Mal hier sein darf. Nicht ahnend, dass ich bei der Süddeutschen Zeitung mal freundlicher begrüßt werde als bei der Jungen Union.
Ja, der realisiert gerade, glaube ich, ein bisschen was. Als Kanzler bist du eigentlich nicht wirklich der Chef. Also wenn du mal der Held bist, dann wenn überhaupt nur kurz. Und in der Regel bist du die Projektionsfläche der Nation, in der sich das schlechte Wetter spiegelt.
Meine Damen und Herren, wir treffen uns zu einem Zeitpunkt, in dem die Stimmung im Land und die Stimmung auf der Welt kaum kritischer sein könnte. Ungefähr so wie das Wetter draußen, trüb und regnerisch.
Rainer Maria Merz. Vielleicht wird aus ihm noch ein melancholischer Lyriker. Und vielleicht erwarten wir das auch am ehesten von ihm, dass er sich einen Reim draus machen kann und wir am Ende in einem Gedicht von einem Land leben.
Achtung, Sie hören gerade einen Meinungspodcast. Der Hunger auf weitere Argumente kann dadurch größer werden.
Wo wir gerade bei der Rentendebatte waren, in Politikum ist auch immer Platz für Ihre Meinung. Und Rolf Schöpe hat uns geschrieben, man höre, sagt er, ja immer wieder von der Kritik der Unionsjugend. Aber wo sind eigentlich die Jusos? Ganz still auf Parteilinie oder schaffen sie es seit dem Rückzug von Kevin Kühnert nicht mehr, ihre Diskussionsbeiträge ausreichend publik zu machen? Beides fände ich schade. Danke, Herr Schöpe. Ich bin auch ganz verwundert, dass es mal nicht die SPD ist, die sich intern zerlegt. Hat auch was Positives für die Sozialdemokraten. Aber dieses, was geht bei denen eigentlich gerade, bei den Jusos, darüber diskutieren wir Ende kommender Woche übrigens hier im Podcast zum Treffen der Jusos, kann ich schon mal empfehlen. Ansonsten, falls Sie mitdiskutieren wollen, auch zu anderen Themen des Podcasts, dann gerne eine Mail an politikum@wdr.de oder eine Sprachnachricht via Messenger an die 0172 253 0042. Wenn es um Umweltschutz und Klimafreundlichkeit geht, dann lügen wir uns ja gern was in die eigene Tasche. Ich betone zum Beispiel gerne, dass ich in den letzten 10 Jahren nicht mehr geflogen bin, fahre aber natürlich noch einen alten Benziner, der so viel verbraucht, dass ich die Anzeige dafür wegklicke. Und in meiner Bude ist auch noch eine Gasheizung. Also wie grün verkaufen wir uns nach außen, obwohl wir es an vielen Stellen gar nicht sind. Da sind uns Unternehmen übrigens ganz ähnlich, beziehungsweise setzen sogar manchmal noch eins drauf, indem sie nach außen Greenwashing betreiben, aber hinter den Kulissen Lobbyarbeit verrichten, damit sie weiter dreckig sein können. Ursula Bittner ist Autorin und Wirtschaftsexpertin für Greenpeace Österreich. Ihr Buch über Greenwashing ist kürzlich erschienen. Guten Tag, Frau Bittner.
Hallo, guten Tag.
Was sind denn Ihre liebsten Mogelpackungen? Also außen grün, innen sieht es eher düster aus.
Oh, da gibt es ganz viele Sachen, die mir da unter Anführungszeichen sehr gut gefallen. Aber was sehr prominent ist, was wir alle kennen, sind Gütezeichen, die wir im Supermarkt finden, die uns da eben zeigen, wie nachhaltig etwas ist, wo da meistens gar nicht so viel dahinter steckt. Zum Beispiel bei einem nachhaltigen Fisch, wo dann aber die Überfischung nicht ausgeschlossen wird, als dass man sich zertifizieren lassen kann, wie bei MSC zum Beispiel. Was auch gut ist, wenn man Ziele sich setzt als Unternehmen, die auch groß kommuniziert und sagt, bis XYZ möchte ich XYZ machen. Also Danone zum Beispiel hat jahrzehntelang immer gesagt, wie viel recycelten Anteil sie in ihrer Produktion haben werden und haben die Ziele aber selbst nie erreicht und das dann immer wieder weiter vor sich hingeschoben. Und was auch noch ganz toll, auch unter Anführungszeichen, ist in politisches Lobbying gegen strenge Gesetze im Umwelt- und im Klimabereich, aber vor den Kulissen dann kommunizieren, dass man Klimaziele sehr ernst nimmt und nachhaltig ist. Das nennt man auch Deep Greenwashing, weil man dann eigentlich etwas vorgaukelt dem Konsumenten, der Konsumentin, aber hinterrücks eigentlich das gar nicht gesetzlich verankert haben möchte.
Verstehe, es gibt also wie bei der Waschmaschine auch verschiedene Gradzahlen. Es gibt 30 Grad Greenwashing und 90 Grad Greenwashing.
Also Greenwashing gibt es von bis, ja.
Verstehe.
Von leichten Flunkern bis zu einer Irreführung, bis zu Lügen. Also das geht von bis, ja.
Aber es gibt auch Marken, also die, zumindest hoffe ich das, ihre Umweltbilanz ernst meinen. Also zum Beispiel sowas wie Patagonia oder VD oder so, die das irgendwie so zentral vor sich hertragen. Gibt es nicht auch ein paar weiße Schafe unter den Schwarzen?
Natürlich, es heißt ja nicht, wenn wir jetzt über Greenwashing reden, dass alle greenwashen und alle greenwashen, die in irgendeiner Weise nachhaltig sind oder auch grüne Werbung machen, grünes Marketing betreiben. Das heißt das ja gar nicht. Es geht eher darum, dass die große Mehrheit der Unternehmen und der Konzerne versuchen, sich da aus der Verantwortung zu ziehen und sich einen Platz am politischen Entscheidungstisch zu verschaffen. Und dazu nützen sie die Strategie des Greenwashings. Und das ist das, was wir sehr stark kritisieren. Und man kann sich auch ein bisschen vorstellen, je schmutziger ein Geschäft ist, desto eher wird auch gegreenwashed. Das ist ein bisschen so eine Faustregel. Aber es gibt alle möglichen Akteure und Akteurinnen, die greenwashen. Heißt aber, wie gesagt, nicht, dass es eben gute Beispiele gibt, die Sie jetzt auch gerade erwähnen. Wir haben in Österreich auch zum Beispiel Sonnentor. Es gibt auch Energieunternehmen, die komplett umgestellt sind. In Dänemark zum Beispiel von fossil auf Windenergie. Mhm. Also es Die Wirtschaft ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir die Klimakrise und die Biodiversitätskrise auch bewältigen und dass schlimme Auswirkungen verhindert werden. Aber es ist eben die Frage, wie die Wirtschaft sich verhält.
Aber weil wir ja vorhin schon das Beispiel hatten, dass man auf sich selber guckt, wenn wir es so vom Menschen übertragen, man kann sich ja auch selber so ein bisschen psychologisch überlisten, wenn man selber noch nicht so weit ist, dass man sich das so vorbetet, ich bin gut unterwegs. Und könnte es nicht auch sein, dass wenn die sich alle gegenseitig überbieten in ihren Aussagen, wie grün sie sein können und merken, okay, die Konsumenten finden das wirklich gut, was wir da nach außen behaupten, dass sie dann auch nachziehen, weil sie merken, eigentlich ist es das, was wir wirklich verkaufen können?
Ja, Sie sprechen einen wichtigen Aspekt an, weil was wir jetzt gerade erleben, gibt es so Phänomene wie Greenhushing und auch Greencancelling. Und Greenhushing heißt eben, wenn Unternehmen nicht mehr kommunizieren, weil sie eben so sagen, sie Angst davor haben, Reputationsverluste zu haben oder gar verklagt zu werden, weil es auch mittlerweile sehr viele Klagen gibt im Greenwashing-Bereich. Und das hat natürlich negative Auswirkungen, weil wenn niemand mehr zu grünen Themen, zur Nachhaltigkeit kommuniziert, dann gibt es hier auch keinen Austausch, es gibt keine Verbesserungen, dass man eben Klimaschutzmaßnahmen umsetzt im Unternehmen. Heißt aber gleichzeitig nicht, dass ich etwas kommunizieren soll, was nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, Unternehmen, die es ernst meinen, sollen das, was sie tun, sehr, sehr gerne kommunizieren und sehr, sehr gerne auch in den Austausch gehen mit anderen Unternehmen, auch mit der Wissenschaft, das ist total wichtig, aber nicht etwas kommunizieren, was nicht der Wahrheit entspricht, was übertrieben ist und was uns etwas anderes vorgaukelt, als es eigentlich ist.
Jetzt muss man natürlich auch die Unternehmen verstehen. Müssen die sich entscheiden, entweder ich mache Profite und meine Firma überlebt oder ich bin ehrlich ökologisch unterwegs und mein Unternehmen geht wegen der Kosten den Bach runter. Ich musste nur zum Beispiel denken an Porsche, die ja auch eine ganze Weile für ihre Kunden jetzt so eine E-Autoschiene gefahren haben, haben gemerkt, okay, das ist das gar nicht das, was Kunden von uns wollen. Jetzt machen wir wieder schön einen auf dicke Motoren, die laut sind, weil die es sonst einfach nicht verkaufen.
Ja, das ist natürlich, wir sind in einem Wirtschaftssystem, was aufgebaut ist auf Wachstum. Und das behandle ich auch in dem Buch, dass es sehr schwierig ist, dass wir in gewissen Rahmen agieren und in einem gewissen System agieren im Kapitalismus, wo auch nicht nachhaltige Produktionen, nicht nachhaltige Produkte und Dienstleistungen größere Chancen haben, beziehungsweise auch mehr Profit abwälzen. Und das ist natürlich ein Problem. Und es ist auch ein Thema, das, was Sie vorher auch gesagt haben und wie Sie auch den Bericht jetzt hier eingeleitet haben, was tun wir alle selber und was fragen wir alle selber nach? Und da ist es ganz wichtig auch zu verstehen, dass wir in einem System leben, wo sehr viele auch gar nicht mehr rauskommen. Das ist auch vom Uli Brandt, wird das die imperiale Lebensweise genannt. Das heißt, wir sind ständig konfrontiert auch mit diesen billigen Produkten oder den Produkten, die schlecht für die Umwelt und für das Klima sind, und sich da rauszuholen, ist eigentlich sehr herausfordernd. Und in diesen Zwängen bewegen wir uns. Und aus diesem Grund ist es einfach sehr wichtig, dass es politische Rahmenbedingungen gibt, die eben die belohnen, die ökologisch nachhaltig wirtschaften, die sozialverträglich wirtschaften, und dass auch diese Produkte à la longue gesehen im Verhältnis zu den anderen günstiger sind. Das heißt, dass man zum Beispiel keine klimaschädlichen Subventionen mehr hat, dass die massiv schnell abgebaut werden müssen, dass wenn ich meine Kosten auf die Gesellschaft abwälze, also Externalisierungskosten, wie zum Beispiel in der konventionellen Landwirtschaft, was einfach langfristig negative Folgen für den Boden hat und für die Umwelt und die Natur, dass diese Kosten nicht mehr abgewälzt werden auf die Gemeinschaft, sondern eben von dem Unternehmen auch getragen werden müssen. Und dass sich dann auch etwas verändern kann, dass das, was ökologisch und sozial nachhaltig ist, eben auch in Relation zu dem anderen Produkt günstiger ist.
Wenn wir jetzt gerade gucken, ist ja ein großer Klimagipfel in Brasilien. Friedrich Merz hat da auch ganz zugespitzt das hier gesagt.
Unsere Wirtschaft ist nicht das Problem. Unsere Wirtschaft ist der Schlüssel, um unser Klima noch besser zu schützen.
Das klingt jetzt wieder so ein bisschen mehr nach, wir werden einen Wachstumsbereich in dem Bereich finden, in dem wir uns da jetzt befinden, und wir werden genau damit weiter wachsen. Geht das nicht auch?
Naja, das ist halt festhalten an einem System, was de facto einfach nicht funktioniert. Ein ständiges Wachsen in einer Welt, wo wir endliche Ressourcen haben, funktioniert halt nicht. Und auch unsere Natur hat endliche Ressourcen. Und was man verstehen muss, ist, dass für die Wirtschaft die Natur extrem wichtig ist. Und das wäre zu wünschen, dass das auch die politische Ebene versteht und dementsprechend handelt. Heißt aber nicht, dass die Wirtschaft unwichtig ist. Die Wirtschaft ist extrem wichtig. Und das auch für uns ganz klar. Die Wirtschaft produziert Produkte, die wir zum täglichen Leben brauchen. Und das ist gut so und das ist wichtig so. Die Frage ist nur, wie sie diese Wirtschaft betreiben und wie sie ihre Produkte herstellen. Und das funktioniert auch in einem Kreislaufsystem. Das funktioniert auch ökologisch, das funktioniert sozial. Und dazu braucht es aber einerseits auch die Unternehmen und die Wirtschaft, die hier an einem Strang ziehen, weil die eine sehr große Machtfülle haben, weil sie Belém auch angesprochen haben. 1600 Lobbyisten sind auch jetzt in Belém, die nicht dafür lobbyieren, dass es strengere Gesetze oder strengere Ziele und Maßnahmen gibt, sondern eher kontraproduktiv sind. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch eine mutige Politik, die diese Ziele festsetzt, die Maßnahmen festsetzt und dann dementsprechend auch sanktioniert, wenn etwas nicht durchgebracht wird. Und momentan erleben wir halt einen totalen Backlash. Also das ist das, was eigentlich in der Europäischen Union mit dem Green Deal 2019 erfolgreich auf den Weg gebracht worden ist, wird jetzt jeden Tag aufs Neue sukzessive abgebaut.
Vielleicht kurz zum Schluss. Ich persönlich habe noch eine Menge Aufholbedarf. Sie sind wahrscheinlich ökologisch weiter als ich. Haben Sie trotzdem noch dunkle Restseiten, die noch nicht ganz grün sind?
Ich persönlich?
Ja.
Natürlich haben wir das. Ich glaube, wir sind da eingebettet in einer Welt und in einem System, wo man ja ganz schwer rauskommt. Aber selbstverständlich habe ich auch Produkte bei mir in meiner Wohnung stehen, wo ich mir denke, die hätte ich nicht kaufen sollen. Ich fahre auch mit dem Auto, ich bin auch schon geflogen. Also das sind natürlich Dinge, die nicht super laufen. Man versucht so gut wie möglich, seinen Lebensstil so umzustellen. Aber wichtig ist, und das ist auch meine Botschaft, dass wir uns als Bürgerinnen und als Bürger wahrnehmen und dementsprechend das auch einfordern und da laut sind, unter Umständen auch auf die Straße gehen und diese Maßnahmen für Klimaschutz und für Umweltschutz einfordern.
Frau Bittner, ich danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ursula Bittner, Autorin und Wirtschaftsexpertin für Greenpeace Österreich, hier bei uns in Politikum im Meinungspodcast. Wenn Sie an die Bundeswehr denken, denken Sie dann eher an Strammstehen und an Härte oder denken Sie an Teilzeit und familienfreundliche Arbeitsbedingungen? Tatsächlich wollte die Truppe sich ja verändern. Ursula von der Leyen hat das damals angestoßen, als sie Verteidigungsministerin gewesen ist.
Da geht es um selbstbestimmtes Arbeiten, flexible Dienstzeiten. Es geht um den Verdienst natürlich, soziale Absicherung, Karriereaussichten, familienfreundliches Klima und so weiter und so fort. In allen diesen Feldern müssen wir besser werden.
Das war vor 10 Jahren. Was ist seitdem passiert? Mein Kollege Clemens Hoffmann hat sich das auf Wiedervorlage gepackt für unseren Tisch.
Politikum. Küchentisch.
Tag Clemens.
Hallo Max.
Kann man sagen, die Bundeswehr hat sich in den letzten Jahren zu einem modernen Arbeitgeber entwickelt?
Das kommt natürlich darauf an, wen man fragt. Die Bundeswehr würde das natürlich für sich selbst schon unterschreiben. Die hat ja zum Beispiel in Kitas und Kinderbetreuungsangebote investiert. Also es gibt jetzt an über 50 Standorten aktuell 1.100 ungefähr eigene Kinderbetreuungsplätze. Zusätzlich reserviert die Bundeswehr auch noch ein paar hundert weitere Kita-Plätze über sogenannte Belegrechte bei externen Anbietern. Und klar, es gibt mehr Teilzeitmodelle, mobiles Arbeiten soll möglich sein, Karrieren und Versetzungen sollen besser planbar sein, Dienstortwechsel langfristig angekündigt werden, möglichst beschränkt werden, damit die Belastungen für die Familie minimiert werden.
Ja, und jetzt kommt das Aber oder bist du sehr zufrieden einfach nur?
Ja, in der Theorie ist das natürlich alles möglich, aber dann kommt leider wie so oft die Wirklichkeit dazwischen. Da braucht man ja nur mal in den aktuellen Bericht der Wehrbeauftragten reingucken, die ja immer das Ohr sehr nah an der Truppe hat. Und da steht schwarz auf weiß, Vereinbarkeit von Dienst und Familie bleibt schwierig. Die beklagen sich da die Soldaten eben über zu hohe Belastung, ständige Umzüge, doch zu wenig Kitas oder Betreuung. Und die Dienstpläne sind eben oft ein Lotteriespiel mit Bereitschaftsdiensten und Überstunden. Und dazu kommt dann noch typisch bei der Bundeswehr sehr viel Papierkram, sehr wenig Digitalisierung. Kurz gesagt, an der Umsetzung, da hakt es schon gewaltig.
Anderes Thema ist natürlich Frauen in der Bundeswehr. Interessanterweise die letzten 3 Vorgänger von Boris Pistorius waren schon mal Frauen. Frau Lamprecht, Kramp-Karrenbauer, Frau von der Leyen. Hat sich da was verändert?
Ja, die Bundeswehr pflegt ja diesen Mythos. Das ist alles nur eine Frage der Zeit, bis Frauen auch in den oberen Führungsrängen auftauchen. Aber auch wenn jetzt im Oktober letzten Jahres erstmals eine 3-Sterne-Generalin Abteilungsleiterin im Ministerium geworden ist, in diesen Spitzenrängen, da sieht es doch noch nach wie vor sehr, sehr männlich aus. Und generell stagniert auch der Frauenanteil bei der Bundeswehr seit Jahren. Aktuell sind wir da bei rund 13%. Und die meisten Frauen arbeiten übrigens im Sanitätsdienst oder in Unterstützungsfunktionen. Also echte Gleichstellung sieht da schon ein bisschen anders aus.
Ja, sowas zahlt natürlich im Zweifelsfall ein. Auch bei den Jüngeren, die wollen, dass das ein moderner Arbeitgeber ist, da muss sowas ein bisschen stärker stimmen. Du hast ja die Bürokratie schon angesprochen. Gibt es noch andere Gründe dafür, dass viele sagen, nein, danke?
Ja, das größte Problem ist ganz klar zu wenig Leute. Die Bundeswehr, die wächst ja nicht, die schrumpft und das Personal wird im Schnitt auch noch immer älter. Und dazu kommt dann ein echter Widerspruch in der Bundeswehr. Rund 20% der Dienstposten sind im Moment unbesetzt, aber es gibt keine Planstellen, um überhaupt Leute zu befördern. Kurz gesagt, zu wenig Nachwuchs, zu viele Hürden, so macht man den Laden nicht unbedingt attraktiver.
Aber war das nicht so, dass die Bundeswehr zuletzt steigende Bewerberzahlen hatte?
Ja, stimmt, die Zahlen gehen rauf, aber ein Viertel derer, die dann einen freiwilligen Dienst machen, die schmeißen noch in der Probezeit wieder hin. Und das liegt nicht jetzt nur daran, dass man zu weit weg von zu Hause gelandet ist und es einem da nicht gefällt, sondern die letzte Wehrbeauftragte Högel hat es im März nochmal klar benannt. Das größte Problem der Bundeswehr heißt Langeweile. Mhm. Es gibt zu wenig Geräte, zu wenig Ausbilder und wer motiviert antritt, der findet oft eben gähnende Routine statt Einsatzalltag und so verliert man die Leute schneller wieder, als man sie gewonnen hat.
Ist es da überhaupt realistisch, weil wir diskutieren ja gerade drüber, den Wehrdienst wieder einzuführen, wie die Koalition das gerade beschlossen hat. Glaubst du, das lässt sich dann überhaupt umsetzen?
Also ehrlich gesagt, ich habe da Zweifel. Der Verteidigungsminister Pistorius, der wollte ja jetzt erstmal klein anfangen mit 5.000 Freiwilligen und dann kam ja diese Debatte um das Losverfahren und jetzt sollen ja ab Mitte 2027 erstmal alle jungen Männer gemustert werden und dann aber nur die Freiwilligen einen Dienst ableisten. Ob man bis dahin die Kapazitäten hochfahren kann, um dann diese erwarteten 18.000 bis 20.000 Freiwilligen aus jedem Jahrgang auch unterzubringen und auszubilden, wird man sehen. Denn ich wiederhole es nochmal, es gibt zu wenig von allem. Kasernen, Ausbilder, Ausrüstung, alles ist knapp.
Was meinst du, dann ist die Bundeswehr attraktiv genug für das, was vor ihr liegt? Bundeskanzler Merz hat ja gesagt, er will die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas machen.
Ja, also 460.000 Mann soll die Armee in wenigen Jahren haben, davon 200.000 Reservisten. Das klingt ja irgendwie nach Schlagkraft, aber für mich leider auch ein bisschen nach Wunschdenken. Denn gerade stehen wir jetzt mal bei 182.000 Soldatinnen und Soldaten im Dienst. Da ist doch die Frage, woher sollen diese vielen neuen Soldaten kommen? Lässt sich das allein mit Freiwilligen stemmen? Und wer diese Frage ganz ehrlich beantwortet, der landet doch wieder bei der Wehrpflicht, auch wenn die letzte Woche ja noch sehr wortreich ausgeschlossen worden ist.
Clemens Hoffmann hier am Küchentisch in Politikum, dem Meinungspodcast. Danke dir.
Sehr gerne.
So, um die Klammer zum Anfang des Podcasts zu schließen, zu Merz und dem Dilemma mit der jungen Union, was der Mann nicht alles sein muss, auf Augenhöhe, aber auch Daddy Deutschland, demokratisch und verständnisvoll, aber auch der Maximo Leader. Anderen geht's im Job übrigens nicht anders. Heute wird in Essen der Patissier des Jahres gekürt. Im Zentrum von diesem Wettbewerb, da steht ein Dessert mit 5 Konsistenzen. Cremig, fruchtig, warm, Eis und gebacken. Das kommt einem bekannt vor. Man möchte, dass Merz eiskalt, rational was gebacken bekommt, aber dass einem zwischendurch auch so ein bisschen warm ums Herz wird, wenn er was sagt. Den Parteitag der Jungen Union soll er nach der Rede fruchtartig verlassen haben. Ist alles drin, außer der cremigen Konsistenz, aber die sollte Jens Spahn ja dazu liefern als Fraktionsvorsitzender. Es könnte schon alles ein bisschen cremiger laufen bei der Union. Das war Politikum für heute. Mein Name ist Max von Malotki. Machen Sie es gut.
WDR 5